Hallo und herzlich willkommen zur Malocci Gang. Diesmal Folge 18. Hier ist Ali und
Anna. Hallo.
Auch wenn wir uns gerade super anhören, auch wenn der Ton gerade perfekt ist, es ist 22.07 Uhr in der Nacht. Die Kinder schlafen. Ich war auch fast eingepennt. Aber jetzt habe ich noch einen Curry gefuttert
und
jetzt
bin ich hellwach.
Ich habe schon geschlafen, aber jetzt habe ich dann leckeres Curry gefuttert und jetzt bin ich putzmunter. Morgen geht's für mich nach Deutschland und wir nehmen jetzt noch eine Folge auf.
Ja.
Wie geht's dir?
Diesmal nur einen Tag verspätet.
Wir werden besser. Zurück zu meiner Frage. Wie geht's dir?
Gut. Erstaunlich gut.
Jetzt leben wir schon seit ein paar Jahren in der Wohnung und heute haben uns beide angeschaut und haben gesagt, wir mögen unsere Wohnung voll.
Ja, wir haben umgeräumt. Du hast umgeräumt. Du hast in einer Nacht- und Nebelaktion in einem Tag eine Zimmerrochade von drei Zimmern durchgeführt.
Ich habe unser ehemaliges Schlafzimmer zum Arbeitszimmer gemacht, das Arbeitszimmer zum Kinderzimmer gemacht, das ehemalige Kinderzimmer zum Schlafzimmer gemacht.
Ja.
Und es ist verrückt. Ich sage immer, es ist so wichtig, sich in den Alltag zu verlieben. Weil jetzt leben wir schon seit Jahren in dieser Wohnung und ich habe noch nie so gerne hier gewohnt wie jetzt. Und meistens denkt man ja, du musst alles ändern, woanders hinziehen. Dachte ich auch. Aber ich liebe es gerade, dass wir es uns so richten, dass das Bestehende einfach geiler wird.
Ich auch. Und ich mache gerade jetzt dadurch, du hast es ein bisschen angestoßen mit diesem Drang zu mehr Minimalismus und Aussortieren und Sachen weggeben. Und ich liebe das genauso. Und ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung. Je mehr man wegnimmt, umso mehr hat man. Und das habe ich jetzt schon wieder. Also man wird sich wieder so viel mehr bewusst, was man eigentlich besitzt und nutzt dann auch viel mehr dieser vergessenen Dinge und hat eigentlich mehr, obwohl man aussortiert. Ist jetzt natürlich, wir leben da in einem unglaublichen Paradies, muss man sagen, dass wir das alles haben und diese Möglichkeit haben und uns das alles leisten können und sogar im Gegenteil uns freuen darüber, weniger zu haben, das ist eh ganz klar. Aber diese Erfahrung mache ich wirklich immer, immer wieder. Ich liebe es, mit wenig zu haben, aber das, was ich habe, richtig wertzuschätzen.
Was mir gerade dazu einfällt, ist, du hast gerade gesagt, ja, weil wir es uns jetzt auch leisten können, dass wir mehr als Sachen haben. Ich erinnere mich daran, in meiner Kindheit, als wir halt nicht so viel Zeug hatten und einiges waren damals Spenden von der Caritas, mal dort was vom Roten Kreuz und dann auch mal selber Klamotten kaufen können. Wir hatten wirklich wenig, aber genug zum Anziehen und uns hat dann nichts gefehlt. Der einzige Stress kam immer nur im Vergleich mit anderen Kindern der Schule.
Ja.
Das heißt, ich habe mal diese Phase wirklich gehabt, wo wir wirklich nur das zum Anziehen hatten, was wirklich notwendig war.
Ja.
Also nicht 10 Jacken, sondern hast halt 2 Jacken gehabt. Nicht gefühlt 20 Hosen, sondern da hast halt 5 Hosen gehabt. Und es hat dann nichts gefehlt, außer halt, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und dann kommt dann halt diese Welt, wo du dir irgendwie so viel Zeug zusammentust. Allein mein Kleiderschrank, ich habe den jetzt komplett ausgemistet und habe wirklich hardcore nicht gesagt, ma, das könnte ich ja noch tragen in einem Jahr, sondern habe ich es in den letzten 12 Monaten getragen, ja oder nein. Alle sehr ehrlich. Und wenn es ein Naja war, ist weggekommen.
Ja.
Und jetzt lebe ich seit einiger Zeit mit einem Kleiderschrank, der aus meiner Sicht sehr reduziert ist.
Mhm.
Ich habe vieles jetzt hergegeben, was ich wirklich gemocht habe.
Mhm.
Nur es waren halt bessere Staubfänger. Und ich muss zugeben, ich liebe jetzt, wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, diese Übersicht zu haben. Ich liebe es und es ist halt weniger drin. Und ich habe mir seitdem auch nichts mehr gekauft.
Ja.
Also ich habe mir 2 Paar Socken gekauft. Ja, 2 Paar weiße Socken habe ich mir gegönnt. Aber sonst bin ich da wirklich auch von diesem Verhalten, mir Dinge zu großartig zu besorgen, wie es vielleicht früher war, als du das erste große Geld verdient hast, komplett weggegangen. Das ist so angenehm, weil du machst den Kleiderschrank auf und du bist nicht so erschlagen mit, oh Gott, na das könnte ich dieses, sondern ich habe so gemacht, alles, was ich habe, kann ich auf einen Blick sehen.
Ja.
Und früher war es nicht so.
Kann ich gut nachvollziehen.
heute haben wir ein paar Themen.
Vielleicht noch ganz kurz zur letzten Folge, die ja eine Live-Folge war. Danke euch für das zahlreiche Feedback. Das hat uns wirklich gefreut, dass sie so gut angekommen ist, obwohl wir ehrlich gesagt lauter schwere Themen angesprochen haben. Es war gar nicht so geplant, dass wir nur über herausfordernde Themen sprechen in unserer Elternschaft.
Findest du wirklich, es waren schwierige Themen? Ich finde, es waren Themen, die einfach alle haben und wir haben sie halt klar angesprochen.
Na voll, aber es waren halt nicht so diese Happy-Peppy-Themen.
Ja, gut.
Und nicht alles ist super, sondern mal wirklich die Herausforderungen, die das Elternsein so mit sich bringt. Aber ich habe so in den Rückmeldungen gemerkt, dass sich so viele wiedererkannt haben und ganz viel Dankbarkeit dafür da war, dass ich Dinge ehrlich gesagt habe. Zum Beispiel die Sache, dass es mir eine Zeit lang wirklich nicht gut ging, wenn du von einem erfolgreichen Arbeitstag nach Hause gekommen bist und ich das Gefühl hatte, bei mir ist jeder Tag gleich und der Selbstwert sinkt. Da haben sich wirklich viele wiedererkannt, die mir dann geschrieben haben und gesagt haben, sie haben sich das nie getraut zuzugeben, aber ihnen ging es genauso. Und da merkt man, es gibt so viele Themen, über die keiner spricht oder so viele einfach nicht sprechen wollen. Aber es tut so gut, das dann vielleicht mal von jemandem zu hören, dass alle im gleichen Boot sitzen.
Ich weiß noch, das Interessante ist ja, das war jetzt das zweite Mal, dass wir Live-Publikum hatten. Und meistens ist ja so, wir nehmen diesen Podcast auf, halt auf unserer Couch oder in der Küche, dann wird das Ding gesendet und wir haben ja keine Ahnung, wie die Reaktion der Leute ist, während sie sich's anhören.
Ja.
Und in diesem Raum, in dem wir waren, der war sehr, sehr kuschelig. Ihr könnt euch die Fotos gerne auf Instagram anschauen. Das war wirklich wie ein größeres Wohnzimmer. Wir sitzen auf der Couch und quasi einen Meter vor uns sitzen schon die Leute. Und wenn wir begonnen haben zu erzählen und zu reden, du hast in den Gesichtern der Leute schon das Feedback gesehen. Und ich habe bei so vielen Dingen einfach gemerkt, wow, da haben wir einen Treffer. Da haben wir einen Treffer. Es sind auch danach unfassbar viele hergekommen. Danke für den Real Talk. Danke, na, vielleicht sollte ich auch mal selber öfter ehrlich reden, wie es mir geht. Und ich glaube, wir beide machen das ja unter anderem, um Leute dazu zu bringen, zu verstehen, was wir beide erzählen oder was du erzählst, du weißt, aus deiner Sicht, so geht's vielen Frauen, so geht's vielen Müttern. Und ich glaube, wenn wir es mit dem Podcast schaffen, dass andere beginnen, selber drüber zu reden und sich zu öffnen, wenn wir das hinkriegen mit dem Podcast, dann glaube ich, hat dieser Podcast schon sein Ziel 100-mal übertroffen. Ja.
Genau, darum geht's.
Genau, also Live-Podcasts könnt ihr uns gerne wieder einladen, macht echt Spaß. Das wollte ich dir erzählen. Ich war in den letzten zwei Wochen wieder on Tour, wieder in vielen Schulen. Und da ist mir in Deutschland in Schulen dasselbe aufgefallen wie in Österreich. Mhm. Und das auch, was mir einer meiner besten Kumpels erzählt hat. Und zwar, was teilweise Kinder, die jetzt so 13, 14 sind, was die gerade in der Schule für einen Druck haben.
Mhm.
Bei meinem Kumpel war es so, die 13-jährige Tochter hat sich auf der Toilette zu Hause eingesperrt und hat nur geschrien und geweint. Er hat sich zuerst gedacht, was ist denn jetzt los? Dann kam die raus, war total ruhig und hat sich gedacht, was ist denn jetzt los? Und redet mit ihr und stellt sich heraus, dass die, ich meine 13, ja, fix und fertig ist. Die geht in eine Mittelschule. Und er hat erzählt, dass die Lehrerin zu ihr gesagt hat oder zur Schulklasse gesagt hat, naja, jetzt kommen die ganzen Noten, also jetzt kommen die ganzen Prüfungen. Und wenn sie so Noten 1 bis 3 haben, dann ist okay. Aber alles mit 4 und 5, also in Österreich ist die schlimmste Note eine 5, in Deutschland eine 6, aber alles quasi ab 3 aufwärts, also 4, 5 oder 6, wenn sie solche Noten haben, dann ist ihre Zukunft quasi vorbei, mehr oder weniger. Also dann werden sie keine gute Schule finden, später keinen guten Job. Und hat diesem 13-jährigen Kind und der ganzen Klasse eine panische Angst eingejagt, dass die komplette Nerven geschmissen hat, das Kind. Dann war ich in Deutschland in österreichischen Schulen und ich dort immer vor meinem Vortrag oder vor meiner Session, die einige aus der Klasse gefragt habe unter vier Augen, was wünscht sie euch? Hast du oft gehört, bitte sagen Sie den Kollegen, Kolleginnen, den Schülern, Schülern, die Schulnote ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Es gibt ein Leben nach der Schulnote. Und dieser Druck, den ich aktuell spüre, den spüre ich in Österreich, in Deutschland, in jedem Bundesland, egal ob es öffentliche Schule ist, private Schule ist. Und es hat nur zu tun mit einem verrückten und teilweise krankhaften Versuch von Lehrern, Lernern, aber auch Eltern, die Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, indem man Druck ausübt.
Mhm.
Und
Das heißt, sie meinen es gut, unter Anführungsstrichen gut?
Ich glaube, ja, es ist natürlich immer gut gemeint, aber ich frage mich, was da Pädagogen und Pädagoginnen da verloren haben. Mhm. Und ich frage mich, was, ob Eltern vergessen haben, dass sie auch mal 13 Jahre alt waren. Mhm. Also dieser Druck bringt die Erwachsenen schon dazu, dass sie alle in Burnout kommen und in Mental Health Probleme kommen.
Ja.
Und dann sagen wir alle, oh Gott, die Jugendlichen, oh, auf die müssen wir schauen. Mhm. Und dann schieben wir ihnen das rüber. Also Leute, falls ihr Kinder habt oder mit Kindern zu tun habt, Schulnoten sind scheißegal. Es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die in der Schule offiziell eine Katastrophe waren, weil sie nicht in die Schule gepasst haben. Eure Kinder haben die Muttersprache gelernt aus dem Nix heraus, die haben den aufrechten Gang gelernt. Beides ist das Schwierigste fürs menschliche Gehirn. Und wenn ihr gerade in der Schule nicht performen, wie ihr das wollt, kann das 1000 Gründe haben. Das kann Gründe haben, die haben einfach Angst zu versagen. Dann haben sie sowieso eine Lernblockade. Das andere ist, dass der Unterricht einfach vielleicht nicht gut ist. Das dritte ist, es interessiert sie vielleicht nicht, weil ihnen kein Mensch erzählt hat, wozu sie es lernen sollen. Und Lernen geht nur durch Leichtigkeit. Und indem ihr den Kindern den Druck umhängt, vielleicht kann es sein, dass das Kind dann durchbeißt und die eine Note noch hinbekommt. Aber die langfristigen Schäden für dieses Kind auf emotionaler und einer mentalen Ebene müssen dann später im Erwachsenenalter wie eine Art Traumata bearbeitet werden. Und deshalb sage ich das so hart, weil wenn du so wie ich so viel in Schulen bist und du kriegst es einfach an jeder Ecke mit. Das heißt nicht, dass alle Lehrer und Lerner bitte so sind, aber die paar Lehrer und Lerner, die das tun, die richten einen viel größeren Schaden an, als es 10 tolle Lehrer und Lerner wieder fixen könnten. Mhm. Und das Problem ist, den Eltern ist man halt ausgeliefert. Und deshalb, alle Eltern, die zuhören, bitte redet es auch mit anderen Eltern, auch bei den, ich weiß es nicht, bei den Elternabenden, und versucht es, den Druck rauszukriegen. Ja, die Kinder müssen was lernen. Ist okay, wir haben es alle verstanden. Aber die Haltung macht's aus. Leistung kann auch manchmal Spaß machen, es kann Freude machen, es kann spielerisch sein. Aber Druck zu machen, den Kindern zu drohen, wenn du die Note hast, dann wirst du später das und das nicht bekommen, stimmt einfach nicht. Es gibt 100.000 verschiedene Möglichkeiten, wie man mit seinen Talenten trotzdem was findet. Und das ist nur mein echter Appell. Ich bin seit 15 Jahren in der Bildungswelt. Und das Schlimmste, was man einem Menschen und einem Kind antun kann, ist Druck, Druck und Druck. Auch wenn ihr das selber in der Kindheit erlebt habt, ihr habt kein Recht, das eurem Kind anzutun. Das ist wirklich wichtig. So, damit ist das Thema abgeschlossen.
Amen.
Amen. Oida.
Was ich noch dazu sagen
jo, sicher.
Kann, alle Gründer, Gründerinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen von Firmen, wo ich bisher gearbeitet habe, haben mir immer erzählt, die waren alle grandios, mhm. dass sie in der Schule die schlechtesten waren, mhm. dass sie nicht sitzen konnten, dass sie nicht lernen wollten. Mhm. Und die, gerade die, werden oft die genialsten, kreativsten Köpfe mhm. und hoch erfolgreich. Also ich kann das alles zu 100% unterschreiben, was du sagst.
Danke, dass du sagst, weil das stimmt schon. Die echten Changemaker der Welt, die passen meistens auch in keine Schule.
Genau.
Und das muss man natürlich auch sehen. Also anstatt die Defizite zu sehen, schaut euch an, worin ist das Kind gut, was macht dem Kind Spaß, wo hat's Freude. Meine Schulnoten, die irgendwo auf Social Media herumgeistern, waren eine Katastrophe, bis auf ein Fach Informatik. Ich hatte halt Glück, dass ein Lehrer mich darauf hingewiesen hat, dass ich in Informatik gut bin. Danach habe ich die Mega-Karriere im Bereich Informatik gemacht, bis zu Managementposten bei amerikanischen Firmen, obwohl ich davor das schlechteste Zeugnis von allen hatte. Und viele in dieser Welt, so wie du sagst, Anna, die in kein System gepasst haben, haben begonnen, sich ihr eigenes System aufzubauen. Und deshalb, liebe Eltern, habt einfach eure Kinder lieb. Ihr wisst schon, dass ihr Kinder bekommen habt, nicht um euch selbst die Erfüllung zu finden, sondern um Leben zu schenken. Ja. Liebe, Liebe, Liebe. Umarmen, küssen, ich hab dich lieb. Du bist nicht deine Schulnote. Hey, so wir stehen zu dir. Wir mögen dich total. Ma, eine schlechte Schulnote hatte ich auch mal als Kind. Ist ganz, ganz normal. Ist nicht so schlimm. Solche Sätze solltet ihr sprechen. So, aber jetzt schließen wir es wirklich ab.
Eine spannende Beobachtung habe ich gemacht, Ali. Wir versuchen ja bei unserer Tochter, so gut es geht, auf Gender Equality zu schauen, immer bei Geschichten, die wir erzählen, bei Themen, die aufpoppen, immer zu schauen, dass es, dass Frauen genauso wie Männer berücksichtigt sind. Sie ist ja soweit, das, was ich ja ganz lustig finde, dass sie mich teilweise korrigiert, wenn ich nicht gender.
Das ist bei mir Beispiel, genauso.
Zum Beispiel, wenn ich sage, ja, in dem Fall geht man halt dann einmal zum Arzt, dann sagt sie, nein, Mama, zur Ärztin. Also, oder ich habe ihr mal erzählt, dass im Krankenhaus, da gibt es dann Ärzte, die kennen sich da aus. Nein, Mama, auch Ärztinnen. Also richtig cool, finde ich super, super, super.
Das ist cool.
Da war ich sehr stolz. Was jetzt da aktuell gerade ein Thema war, wo ich mir wieder gedacht habe, oh mein Gott, wo kommt denn das wieder her? Es war ja jetzt der Wien-Marathon und meine Schwester und ihr Mann sind mitgelaufen und wir waren natürlich dann dort zum Anfeuern und unsere Tochter erfährt, dass ihre Tante da mitläuft und ist entsetzt und sagt, aber Mama, Frauen können doch nicht so schnell laufen. Und ich so, was? Wo kommt denn das jetzt her? Dann habe ich irgendwie rausbekommen, dass sie im Kindergarten gerade ganz viel mit den Burschen spielt und die ihr verklickert haben, dass Frauen nicht so schnell sind wie Männer. Und deswegen hat sie sich gedacht, die Tante kann ja nicht so schnell laufen wie der Onkel. Und das hat mich so geärgert und natürlich gleich wieder alles besprochen. Und natürlich cool war, dass sie dort ganz, ganz, ganz viele Frauen gesehen hat, die den Männern davongelaufen sind. Also es war eh perfektes Beispiel, dorthin zu gehen und ihr das gleich zu zeigen, dass das nicht stimmt. Aber da habe ich wieder gemerkt, was der Kindergarten beziehungsweise einfach die Kinder untereinander, die natürlich viel reden und dann auch irgendwie, von denen sie sich viel abschauen, was das bewirkt. Und dass man halt da immer wieder mal intervenieren muss.
Das ist es. Für mich war nämlich so das Wow. Das ist echt nie abgeschlossen. Also, dass man dieser regelmäßige Austausch,
ja,
ihr genau zuzuhören, wie sie Dinge sieht und einfach nur mit ihr drüber zu reden und ihr aber auch dann quasi Gegenbeispiele sofort zu bringen. Also nicht nur zu sagen, das ist falsch, das stimmt nicht, weil dann kommt sie in so eine Art Dilemma. Also genau. Wem glaubt sie jetzt?
Genau.
Aber es ihr zu zeigen, ihr Beispiele zu bringen, hat auch in der Vergangenheit zumindest mir gezeigt, da haben wir wirklich es geschafft, dass sie Sachen vielfältiger wahrnimmt als andere Leute. Und da war ich auch total überrascht, so, bitte, was redet ihr jetzt? Entschuldigung für den Scheiß. Es ist, was unser Kind, Frauen laufen langsam
Frauen
als Männer.
Können nicht so schnell laufen.
Deine Schwester hängt mich voll ab beim Laufen, ja, so, ich möchte, also, da habe ich auch gemerkt, da muss man, wie soll ich sagen, es ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Lebensprozess, dass man Diskussionen und Dialoge anstößt, weil das mit einmal nicht getan ist.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, da hat sie mir auch aus den Schuhen gehoben, ja, als ich das gehört habe. Aber gut. Nächstes Jahr laufe ich selber beim Halbmarathon mit. Und dann kann sie sehen, wie alle Frauen schneller sind als ich.
So. Ali, ein Thema wollte ich auch mal ansprechen. Und zwar, ich weiß, dass du das öfters gefragt wirst, aber wir haben es hier noch nie besprochen. Du bist ja sehr präsent in den sozialen Medien und wie alle, die präsent sind und teilweise auch polarisieren, hast du natürlich auch schon den einen oder anderen Shitstorm abbekommen. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, beziehungsweise vielleicht kannst du da auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber ein paar Tipps geben, wie man in so Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und wie du mit solchen Situationen umgehst.
Ich kriege die Frage wirklich oft, also ich bilde ja auch einmal im Jahr so um die 10 Leute aus, die so in Führungspositionen sind und auf die Bühne wollen und dort witzigerweise in der Speaker Masterclass war die meistgestellte Frage, was mache ich bei Shitstorms?
Wirklich?
Ja, und das waren teilweise Leute, die aber noch nie einen hatten.
Das ist so interessant, weil alle scheißen sich davon
an. Ja, und das waren aber auch noch,
ich verstehe es auch.
Und es waren auch Leute, die noch nicht richtig Gas gegeben hatten, teilweise in die Sichtbarkeit zu kommen.
Ja, vielleicht, das heißt, weil es ist, vielleicht blockiert sie ja, das auch, so, diese Angst vor dem Shitstorm.
Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Das nennt sich, ich mache meine Handlungen davon abhängig, ob ich von anderen geliebt werde oder nicht. Die Leute wollen das nicht wahrhaben, aber die Angst vor dem Shitstorm ist nichts anderes als, ich habe Angst vor einer Ablehnung und nicht geliebt werden. Jetzt das Lustige bei einem Shitstorm, das sind ja meistens anonyme Menschen, die kennst du ja nicht, auch wenn deren voller Name dort steht. Mit denen warst du selten in einem Café gemeinsam frühstücken oder so. Und ich weiß noch in meinem Leben, als ich die ersten Shitstorms hatte, also erstens auf Social Media geht schnell mal ein Shitstorm bei irgendwas los. Und in 100% der Fällen ist es, weil die Personen, die das auslösen, sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben, meistens einen Absatz gesehen haben, ein Bild gesehen haben und sich sofort eine Meinung machen.
Ja.
Der letzte Riesenshitstorm, den ich hatte, das war diese Terroraktion, also dieser eine Terroranschlag da in Wien, der war, glaube ich, 2020 oder wann war denn das, wo dieser verrückte Attentäter da in Wien begonnen hat, herumzuballern. Und da gab es danach angeblich diesen Spruch, wo einer aus dem Fenster rausgeschrieben hat, schleich dich, du Arschloch. Und ich war ein bisschen verzweifelt, weil ich wirklich fertig war wegen diesem Anschlag. Und ich stand in einer Apotheke mit meiner Tochter in so einer Schlange und höre, wie zwei ältere Damen sagen, oh shit, das mit dem Anschlag, die haben richtig Angst, da muss doch jemand was machen. Und ich habe spontan mir gedacht, ja, ich möchte diese negative Energie, diese Angst, die da ist, transformieren und habe einen guten Kumpel angehört, den Klaus, der eigentlich T-Shirts in Portugal produziert, und wir haben uns überlegt, wir machen eine Aktion, wir machen T-Shirts, wo drauf steht, schleich dich, du Arschloch, wir verkaufen sie und der komplette Reinerlös geht in Projekte, die dafür sorgen, dass Jugendliche nicht radikalisiert werden. So, eigentlich eine nette Idee, coole Idee. Idee war, wir nehmen 1000 Euro damit ein, also wir verkaufen 100 T-Shirts circa. Wir haben das gestartet und dann ist was losgegangen, wo ich mir gedacht habe, das glaube ich jetzt aber echt nicht mehr. Also da haben mir Leute geschrieben, dich hätte Attentäter erwischen sollen, und wenn du dann auf die Profile der Leute geschaut hast, stand dort Peace, Love, Augenhöhe, und da waren so viele Leute, die einfach für Frieden eingestanden sind, alle anonyme Fotos hatten, die haben mich beleidigt, dann gab es plötzlich auf Social Media so Foren, Diskussionsforen, wo es hieß, ja, ist ein Unternehmertyp, der möchte jetzt damit Geld machen, damit er noch mehr Kohle bekommt. Ich habe das Geld nicht einmal gesehen, wir haben das abgewickelt, haben das Geld alles sofort weitergeleitet, und da habe ich gemerkt, ich muss sofort transparent sein. Und das hast du damals mitbekommen. Da bin ich Tag und Nacht gesessen, habe nur Statements geschrieben, habe alles offengelegt, wie sind die Kosten, wie schaut das aus, wo wird produziert, wie machen wir das, wohin geht das Geld. Und das Lustige war, für jeden, der mir quasi eine Morddrohung geschickt hat, gab es 100 Leute, die es geil gefunden haben, und dieser Shitstorm hat dazu geführt, dass auf der anderen Seite viele Menschen, die sich's durchgelesen haben, die Intention verstanden haben, uns nicht nur verteidigt haben, sondern die haben auch massenhaft T-Shirts gekauft. Alle Zeitungen haben positiv berichtet, haben uns auf die Titelblätter gegeben, haben uns ins Fernsehen gebracht. 1000 Euro wollten wir einnehmen, es waren über 50.000 nach wenigen Tagen. Und was ich immer den Leuten mit dem Shitstorm sage, ist, wenn du für dich weißt, dass deine Intention gut ist, dann ist die Frage, kann es sein, dass du etwas nicht gut kommuniziert hast? Das heißt, wenn ein Shitstorm losgeht, wenn irgendwas losgeht, musst du dafür sorgen, dass alle, die tief bohren wollen, auch Informationen bekommen. Und ein richtig guter Shitstorm bringt deine wahren Fans dazu, dass sie noch mehr zu deiner Haltung stehen. Damals haben andere auch begonnen, solche T-Shirts zu produzieren, sind auch angegriffen worden, und die haben alle ihre Aktionen eingestampft, alle. Und du weißt selber, wie ich dir eines Abends gesagt habe, Schatz, ich glaube, wir drehen das Ding ab, weil die Beleidigungen sind so schlimm geworden. Und dann hat etwas in mir gesagt, nein, wir sammeln das Geld für die Kinder. Und habe damals zu meinem Kollegen Klaus gesagt, Klaus, wir ziehen das jetzt durch. Und im Endeffekt ist alles gut ausgegangen. Und was ich beim Shitstorm nur sagen kann, ist, wenn du der Welt was zu sagen hast, dann sag's und geh davon aus, dass die, die es hören müssen, es hören werden. Und die, die laut sind, das ist nicht die Mehrheit.
Das ist oft ein mini kleiner Prozentsatz,
der verdammt laut ist.
Der verdammt laut ist und dazu so einer Verschiebung der Wahrnehmung führt, dass die Leute glauben, Hälfte, Hälfte oder 50-50. Stimmt überhaupt nicht. Es ist ein mini Prozentsatz und alle glauben, es sind viel mehr, und was mich so ankotzt, ist, dass leider unser Gehirn so ist, dass wir uns dann viel mehr aufs Negative fokussieren als aufs Positive. Also zum Beispiel, aktuelles Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, wo du einmal bei hunderten Vorträgen kommst, du einmal heim und sagst, bah, heute war ich nicht so mit meiner Leistung so 100% zufrieden und das könnte ich besser, dann wurmt dich das Tage und Wochen lang, obwohl alle super zufrieden waren, der Kunde war zufrieden und alle, aber du warst nichts mit dir zufrieden. Und dieses negative Erlebnis, das überschattet dann, weiß ich, sage mal, 20 Vorträge, die genial gelaufen sind. Und da ist es tatsächlich so, das Negative bleibt eher hängen als das Positive. Und wenn, was ich so erlebt habe, wenn ich dann mal so Postings mitkriege, wo sich dann die, wo die Wogen hochgehen und das sehr polarisiert, dann sind es 98% positiv und 2% negativ. Mhm. Und auf diese 3% negativen Kommentare hauen sich dann alle drauf.
Ja.
Und glauben,
das ist es.
Das ist es.
Es ist auch so, dass man aufpassen muss im Social Web, da muss man relativ schnell reagieren, weil es sonst Eigendynamiken bekommt und plötzlich irgendwelche anderen Accounts anzieht, die eigentlich eh nur Wind draufhauen wollen. Mhm. Ich habe Ende letzten Jahres in irgendeinem ICE-Zug einfach für den ganzen Speisewagen zur Rechnung bezahlt, habe das gepostet und das ist plötzlich durch die Decke gegangen, das Posting, Leute fanden es cool, Fernsehen hat darüber berichtet und dann gab es welche, die runtergeschrieben haben, ja, so ein Selbstdarsteller, Idioten haben geschimpft und so. Ein Journalist von der Zeit hat mich angerufen zum Thema Shitstorms und seine erste Frage war, Herr Malocci, wie gehen Sie mit diesem Shitstorm um? Und ich habe zu ihm gesagt, es ist ja nur ein kleiner Teil. Ja schon, aber es gibt ja böse Kommentare.
Ja, die gibt's ja immer.
Und ich habe nur zu ihm gesagt, wenn man in dieser Welt versucht, es allen recht zu machen, muss man ein Golden Red River werden. Weil ein Golden Red River mag jeder, das ist der Spruch, den ich auch in meinen Ausbildungen jedem sage. Mach dir nur bewusst, wenn du was in deinem Leben zu sagen hast und du nicht bewusst andere beleidigst, dann hast du mal dir selber nichts vorzuwerfen. Wenn du Dinge machst aus einer Intention, einer guten Intention und du merkst, dass es andere einen falschen Hals bekommen, was ich schon tun würde, ist sofort mit Transparenz antworten, nicht mit Schuldzuweisung und das Ganze, aber vielleicht noch mehr in die Klarheit gehen. Was ich in all meinen Shitstorms erlebt habe, ist, du musst wissen, es geht wieder vorbei. Und das andere ist, du musst zu dir stehen und was du getan hast, aber es auch immer wieder hinterfragen und mehr in die Klarheit gehen. Menschen werden immer in dich hineinprojizieren, was sie wollen, in der Sekunde, wo du in die Sichtbarkeit gehst. Aber ich glaube, dass wir Menschen geboren worden sind, um durch das, was wir erlebt haben, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und sonst, wie soll ich sagen, immer wenn ein Shitstorm losgeht, habe ich einen ziemlichen Stress, muss sofort Klarstellungen schreiben und solche Sachen. Aber jeder Shitstorm hat im Nachhinein immer zu mehr Erfolg bei mir geführt, immer zu mehr Fans geführt, immer mehr dazu geführt, dass ich noch mehr Credibility gewonnen habe, weil die Leute gesagt haben, Wahnsinn, der wird angegriffen, aber zieht trotzdem durch, er steht zu seiner Meinung. Der Ali ist keine Fahne im Wind, er steht zu sich. Emotional muss ich zugeben, dass ich bei diesen Shitstorms einfach nicht mehr auf Social Media geschaut habe.
Ja, ich glaube,
also das darf man eh nicht lesen. Also Kommentare darfst du doch auf keinen Fall lesen, um Himmels Willen nicht, ja. Wirklich nicht. Und sonst, ich weiß, es ist von meinem Job. Mhm. Ich weiß, dass ich bewusst niemanden beleidige. Ich selber würde niemals in einen Shitstorm einsteigen. Also auch wenn ich etwas scheiße finde, dann würde ich es dem Account privat schreiben. Ja. Aber Leute, die sich auf Shitstorms reinhauen, muss man ganz ehrlich sagen, ich halte von diesen Menschen nicht viel. Also, ja. Weil über Internet, online Leuten was ausrichten, ganz ehrlich, das füttert nur den Algorithmus. Kann man gerne machen, aber mich interessiert das überhaupt nicht.
Es ist vor allem nicht fein. Man kann ja die Meinung in einer persönlichen Nachricht schreiben, aber
voll,
nicht so
voll.
Das alles sehen. Ja.
Aber wenn ein Shitstorm da ist, ein Shitstorm ist immer eine perfekte Chance, um neue Fans zu gewinnen. Weil du zeigen kannst, dass die ganze Aufmerksamkeit auf dich gerichtet und solange du klar kommunizierst, hören dir plötzlich viele zu, die skeptisch sind und denken sich, wow, das ist nachvollziehbar, dem glaube ich, das ist synchron, das geht Hand in Hand, das ist stimmig, passt, den finde ich gut. Und das habe ich bei jedem Shitstorm bis jetzt erlebt. Mhm. Bei jedem. Dass es danach mehr Fans waren, mehr Leute, mehr Aufträge, mehr Leute, die irgendwo erzählt haben, hey, dem Ali kannst du vertrauen, dem kannst du glauben, der steht zu seinem Wort, der zieht durch, der macht das. Und das Lustige ist auch, ich habe die Shitstorms ja immer bekommen, weil ich was für andere getan habe. Einmal war es eine Spendenaktion. Einmal habe ich Leute eingeladen, weil ich mir gedacht habe, die Leute haben echt einen Vogel. Ich sage auf der einen Seite, es fehlt die Menschlichkeit in der Welt. Dann machst du mal was, dann passt es dann wieder nicht den Kram.
Naja, sie legen es halt immer so aus, dass man
wollen.
Sich selbst bereichert mit
ganz
dem
ehrlich,
Ganzen.
Jeder, der der Kirche spendet, jeder, der in einem Armenhaus spendet, jeder, der in einem Waisenhaus spendet, spendet ja dort nur, damit du dich selber besser fühlst. Ich meine, wo kommen wir denn hin? Alles, was wir tun, wenn wir auf der Straße jemanden, der bettelt, Geld geben, machen wir einen guten Akt, aber wir fühlen uns selber dadurch gut. Wenn ich eine Spendenaktion mache, für Kinder, damit sie nicht radikalisiert sind, mache ich es natürlich für mich, weil ich mir denke, ich lebe lieber in einer Welt, wo Kinder nicht radikalisiert sind.
Ja.
Wenn ich in einem Zug für andere die Rechnung zahle, denke ich mal, Alter, wie geil wäre das, wenn mir jemand mal die Rechnung zahlt und ich wüsste gar nicht, wer das war. So denke ich halt. Und das Lustige ist der letzte Satz dazu, wie Menschen in einem Shitstorm sich ein Bild von dir machen wollen, sagt immer was über deren eigenes Verhalten aus, genau, wie sie es nämlich machen würden.
Das, den letzten Satz hast du mir jetzt vorweggenommen, weil das wollte ich auch noch anmerken. Sorry. Na, alles gut, alles gut. Es sagt immer viel, viel, viel mehr über den Sender als über den Empfänger, was da alles steht. Und das muss man sich immer vor Augen halten.
Ja. Aber es ist ein sehr spannendes Thema, gerade in Zeiten wie diesen jetzt, wo man vielleicht zu irgendwas eine Meinung hat und sich schon gar nicht mehr traut, den Mund aufzumachen.
Ja, das finde ich das muss schade, man sagen. Dass sich wirklich eigentlich viele schon so viel verkneifen, weil sie sich es nicht mehr sagen trauen, weil sie Angst haben vor dem Shitstorm.
Das Wichtigste mit Shitstorm ist, schaut euch an, von wem ihr geliebt werden wollt. Ich habe in meinem Leben vielleicht 5 Leute, wo ich wirklich sage, wenn die mich lieben, ist alles gut. Und bei allen anderen ist es ein nice to have. Ich sage nicht, dass mich die anderen hassen sollen, aber ich habe einen ganz engen Kreis von Menschen, wenn ich mit denen in tiefer Beziehung stehe, kann mich eigentlich nichts umhauen. Wenn ich mit denen mal ein Problem haben sollte, einen Streitpunkt hatten, dann beginne ich zu wackeln, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe für mich abgelegt, dass ich möchte, dass andere Menschen mich alle mögen. Damit habe ich längst aufgehört. Und seitdem bin ich auch frei, muss man
ganz ehrlich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das macht dich frei.
Ja.
Wenn man sich von dem verabschiedet, dass einen alle immer mögen müssen. Genau. War auch mein Learning der letzten Jahre.
Ich hab dich lieb. So Leute, wenn ihr uns auch lieb habt, liken, kommentieren, sharen, schickt uns Fragen und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal, wir haben euch lieb.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.